Paulus hat den zweiten Brief an die Thessalonicher ungefähr ein Jahr nach dem ersten geschrieben. Die Thessalonicher waren unter schwerer Verfolgung. Die wurden gefangen genommen und verprügelt und gefoltert und getötet um Jesu Willen. Und der Anlass für diesen Brief war, dass falsche Propheten dorthin nach Thessalonich gekommen sind und die haben behauptet, dass der Heilige Geist ihnen etwas offenbart hat, eben eine falsche Lehre. Und die haben Briefe geschrieben, wahrscheinlich sogar im Namen von Paulus. Auf jeden Fall haben die so getan, als wären sie von den Aposteln irgendwie mit dem Paulus verbunden. Und das ist ja oft das Problem mit den falschen Lehrern, dass sie nicht kommen und sagen, hallo, ich bin ein falscher Prophet, sondern Jesus hat gesagt, das sind so Wölfe in Schafspelzen. Na, die sehen aus wie Schafe, die riechen wie Schafe, sie fressen auch Schafe. Und wenn das passiert, wissen wir, dass sie in Wirklichkeit Wölfe sind. Aber die kommen in die Gemeinde und reden wie Christen, tun geistlich, vielleicht sind sie sogar respektierte Lehrer. Aber das, was sie sagen, ist nicht vom Herrn, sondern im Widerspruch zur Bibel. Und das ist unser Maßstab, an dem wir alles prüfen. Das Problem ist ja gerade oft, dass 80% okay sind, aber dann 20%, wo es total daneben ist. Und deswegen müssen wir wachsam bleiben und wir müssen alles prüfen, wie wir letztes Mal gelernt haben. Egal, wie angesehen die Leute sind, egal, wie groß der Name ist von denen. In der Christenheit heutzutage geiern viele seltsame Persönlichkeiten rum mit seltsamen Lehren. Auf jeden Fall diese falschen Lehrer sind nach Thessalonich gekommen und haben die Thessalonicher verwirrt. Und was war die Irrlehre von denen? Sehen wir im Kapitel 2, die ersten zwei Verse. Da schreibt der Paulus, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lasst, noch erschreckt werdet, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Also darum geht's. Die falschen Lehrer da haben gelehrt, dass Jesus schon wiedergekommen ist. Wahrscheinlich so ähnlich wie die Zeugen Jehovas, das heute sagen, dass Jesus irgendwie heimlich gekommen ist. Der Tag des Herrn ist schon da, haben die gesagt. Tag des Herrn ist so eine Phrase, die im Alten Testament oft eine Zeitperiode des Gerichts auch bezeichnet. Das ist immer mit Gericht verbunden. Und Paulus hatte den Thessalonichern gelehrt, im ersten Thessalonicherbrief, haben wir gesehen, er hat gesagt, dass wenn Jesus wiederkommt, dann werden die verstorbenen Gläubigen auferstehen und die von uns, die noch am Leben sind, wenn er kommt, werden verwandelt werden, verherrlicht werden und ihm entgegen entrückt werden. Und das hat den Thessalonichern Hoffnung gegeben. Wenn Jesus kommt, wird ihr Leiden, ihre Verfolgung ein Ende haben und es wird es wert gewesen sein. Sie werden verherrlicht werden, sie werden belohnt in seiner Herrlichkeit. Jetzt kommen diese falschen Lehrer, angeblich im Namen von Paulus. Und sie sagen, Jesus ist schon wiedergekommen. Aber es hat keinen Unterschied gemacht offensichtlich im Leben der Thessalonicher. Hat keinen Unterschied gemacht für sie. Die wurden noch immer verfolgt, wurden noch immer gefoltert, wurden noch immer ermordet. Und ganz offensichtlich hat es die Thessalonicher verwehrt. Hier haben wir gelesen, sie waren erschreckt. Und was wir glauben, unsere Weltanschauung hat immer auch eine Auswirkung auf unser praktisches Leben. Und unter anderem werden wir sehen, dass es die Faulen in ihrer Faulheit ermutigt hat. Das passiert immer, wenn so Prophetielehrer kommen und die denken, die wissen genau, wann Jesus wiederkommen wird und die nennen irgendwelche Daten. Und dann gibt es immer solche Leute, die dann ihren Job aufgeben und in die Wüste ziehen oder sich auf irgendeinen Berg setzen, um zu warten. Und denken, es ist es nicht wert, dass ich fleißig bin. Und sie werden verantwortungslos. Also immer falsche Lehre wirkt sich immer praktisch im Leben aus. Und so schreibt der Paulus mit seinen Mitarbeitern Silas und Timotheus, die mit ihm dieser Gemeinde gedient haben, schreibt ihnen diesen Brief, um diese Verwirrung der Thessalonicher aufzulösen und die Dinge ins rechte Licht zu rücken, die Irrlehren klarzustellen und die Thessalonicher zu ermutigen und zu ermahnen. Und so haben wir im Vers 1 den typischen Gruß. Paulus sagt, Paulus und Silvanus und Timotheus. Sehen wir schon, der Dienst war für Paulus Teamwork. Paulus war kein Einzelkämpfer. Und es ist gefährlich, wenn Christen sich von anderen isolieren. Besonders für Pastoren oder Leiter, für Diener, für Lehrer. Im Buch der Prediger heißt es, zwei sind besser dran als ein einziger, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen, hält fester, ein Seil. Deswegen besteht ein Seil aus mehreren so Schnürdeln oder Einzelteilen, wie sagt man?
Seelen.
Genau. Also Gemeinschaft ist wichtig. Da kann man sich gegenseitig ermutigen und tragen, auch ermahnen und zurechtweisen, korrigieren, wenn das mal dran ist. Das ist wichtig. Und mir persönlich war es immer wichtig, dem Herrn als Team zu dienen. Das ist wichtig. Deswegen haben wir Mitarbeitertreffen, um zusammenzukommen und auszutauschen und auch einander zu tragen. Mal zu hören von dem anderen. Das ist wichtig. Deswegen haben wir Pastorentreffen. Ich treffe mich einmal im Monat mit den Chapel-Pastoren aus der Gegend. Einfach zum Austausch, zum Gebet, um verantwortlich zu sein voreinander. Ich treffe mich einmal im Monat mit Pastoren aus der Gegend hier oder Leitern aus der Gegend von unterschiedlichen Hintergründen. Es ist mir wichtig, auch Kontakt zu halten über die Gemeinde- und Konfessionsgrenzen hinaus. Wir dienen dem Herrn, wir bauen das Reich Gottes nicht alleine. Gott hat uns zusammengestellt mit anderen, die auch in dieser Region mitbauen. Die riechen vielleicht ein bisschen anders, sehen ein bisschen anders aus, haben andere Traditionen. Vielleicht sogar manchmal Dinge, wo man denkt, oh, weiß nicht, ob ich da so voll mit kann. Aber solange das Zentrum stimmt, solange Jesus stimmt, ist es wichtig, dass wir uns nicht isolieren, dass wir einander auch im Blick haben und einander tragen. Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Da sehen wir schon, dass Vater und Sohn eine Einheit sind. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch allen gegenseitig gegeneinander zunimmt, so dass wir selbst uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharren und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet. Also die Thessalonicher, die hatten Verfolgung, die hatten Drangsale. Das ist schon so ein furchtbares Wort, oder Drangsale, das drückt schon was aus. Die waren bedrängt. Von den Thessalonichern musste jeder einen Preis zahlen, um Jesus nachzufolgen. Die haben ihren Besitz verloren, Familien wurden zerrissen, Leute wurden eingesperrt, haben ihre Freiheit verloren, haben ihre Gesundheit, sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um Jesu willen. Es war nicht bequem damals, Jesus nachzufolgen, im Gegenteil. Die Leute, die Jesus nachgefolgt sind, die haben sich entschieden gegen ein bequemes und sicheres Leben. Deswegen gab es auch wenige Namenschristen damals. Wenn du nicht bereit warst, Jesus nachzufolgen, wenn du nicht bereit warst, für ihn zu leiden und für ihn zu sterben, dann hast du nicht seinen Namen getragen. War eine radikale Zeit. Wir kennen das heute gar nicht mehr so. 2. Timotheus schreibt der Paulus an Timotheus, alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Und ja, das stimmt auch für uns. Für uns heißt das vielleicht, dass wir mal ausgelacht werden oder belächelt werden von denen, die nichts von Jesus wissen wollen. Oder vielleicht, dass man mal einen Nachteil hat im Job, vielleicht sogar einen Job verliert, weil man sagt, nee, ich mache bei den linken Dingen nicht mit, ich folge Jesus nach. Vielleicht, dass man mal abgelehnt wird von Freunden, weil du heilig leben willst und nicht überall mitmachen willst bei dem, was sie tun. Und das stört sie irgendwie, das überführt sie. Und wir sind so oft voll Menschenfurcht und denken, ah, das ist so dramatisch, wenn diese Dinge passieren. Aber in Wirklichkeit, es ist ein Klacks. Es ist nichts. Die Christen damals und auch heute noch in vielen Ländern, muslimischen Ländern, kommunistischen Ländern, die setzen ihr Leben aufs Spiel, um Jesus nachzufolgen. Die werden verprügelt, die werden versklavt, die werden gekreuzigt, noch heute im Sudan, werden enthauptet, um Jesu willen. Und trotzdem, die Thessalonicher haben in ihrem Glauben ausgeharrt, haben an Glauben festgehalten. Jesus war es ihnen wert. Haben die Einstellung, die der Paulus hatte, die er im Philipperbrief Kapitel 3 beschreibt, wo er sagt, ich halte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Für mich ist alles Verlust, weil Jesus so groß ist. Ihn kennen ist das Größte, sagt Paulus. Ihn kennenzulernen auch. Selbst in der Gemeinschaft seiner Leiden, sagt er. Oh Mann, wann beten wir sowas? Wir lernen ihn gern kennen in der Kraft seiner Auferstehung, aber Gemeinschaft seiner Leiden? Ich bekenne, ich bin wehleidig. War ich schon immer. Wir haben immer geschrien, wenn der Arzt so mit der Spritze, wir mussten nur eine Nadel sehen und wir haben gebrüllt wie am Spieß, als Kinder schon. Ich bin wehleidig, ich leide nicht gerne. Deswegen fahre ich auch immer schnell mit meinem Auto. Ich denke mal, wenn ein Unfall passiert, will ich gleich beim Herrn sein, aber ich will nicht irgendwie leiden. Ich habe keine Angst davor zu sterben und zum Herrn zu gehen, aber leiden ist so eine Sache. Aber gerade in unserem Leiden für ihn, da lernen wir ihn ja gerade oft kennen, oder? In dieser Gemeinschaft mit ihm, da erfahren wir seine Gemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Bruder oder eine Schwester getroffen habt, die wirklich gelitten haben für ihren Glauben. Das ist was Faszinierendes. Diese Menschen haben eine Tiefe und eine Reife und eine Radikalität, die uns oft fehlt. Denen es so gut geht. Wir haben es so bequem. Wir sehen bei den Thessalonichern, die Thessalonicher sind gewachsen in dieser Zeit. Und wir wollen oft, gerade diese schweren Zeiten oder Anfechtungen, Probleme, Druck, Verfolgungen, Stress gerne vermeiden. Oder die meisten unserer Gebete sind gegen diese Dinge. Und doch wachsen und reifen wir ja oft gerade in diesen Zeiten. Und nicht, wenn alles glatt läuft. Das ist die Zeit, wo wir Jesus ähnlicher werden. Wo wir geformt werden. Wo wir herausgefordert werden in unserem Glauben und in unserem Leben. Willst du leuchten für Jesus wie ein Diamant? Was ist ein Diamant? Ist eigentlich nur so ein Stück Kohlenstoff, ein Stück Kohle, das lange Zeit unter großem Druck gestanden ist. Die Bibel sagt uns auch, das Gold wird durch Feuer gereinigt. Auch unser Glaube. Es scheint, dass wir gerade oft in schwierigen Zeiten geistlich viel klarer sehen, als in den Zeiten, wo alles einfach ist. Da sehen wir viel klarer, worum es wirklich geht. Was wirklich wichtig ist im Leben. Apostel Petrus schreibt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freut. Petrus sagt, freut euch. Ich weiß nicht, ob ich schon an dem Punkt bin, dass ich mich freue an Verfolgungen oder an Feuer, an Leiden. Aber lasst uns schwierige Zeiten in unserem Leben nicht verachten. Lasst uns das nicht als Verlust ansehen. Oft ist es Gewinn. Denk dran, der Herr ist mit uns in jeder Situation. Und er produziert eine kostbare Frucht in uns, gerade in diesen Zeiten. Also wenn du durch eine schwierige Zeit durchgehst, lass dich ermutigen hier von den Thessalonichern. Ermutigen, auszuharren mit Glauben wie sie. Ihr Glaube ist gewachsen in dieser schweren Zeit. Und nicht nur ihr Glaube, auch die Liebe zueinander, haben wir hier gelesen. Das hat die Gemeinde geeint. Das können wir gut nachvollziehen, oder? Sagen wir, wenn dein Mann im Gefängnis sitzt für seinen Glauben und dein Sohn verschleppt wurde und du selbst verprügelt wurdest für deinen Glauben und dann klopft eine Schwester im Glauben an deiner Tür, Schwester, die von einer anderen Konfession ist, klopft an deiner Tür mit ihren Kindern an der Hand und sie sagt, hey, sie haben gerade meinen Mann verhaftet und trachten uns nach dem Leben, wir mussten fliehen, wir mussten unser Haus verlassen. Können wir bei euch unterkommen? Was würdest du tun? Ich denke, du würdest nicht darüber streiten, ob es ein wörtliches tausendjähriges Reich gibt oder nicht. Oder wann genau die Entrückung stattfinden wird. Wahrscheinlich auch nicht streiten, ob die Gaben des Heiligen Geistes für heute sind oder nicht. Oder diskutieren, wie die Souveränität Gottes mit dem freien Willen der Menschen zu vereinbar ist. Oder zu fragen, ob es okay ist, mit der Gitarre Gott anzubeten und mit dem Schlagzeug oder die Hände treiben im Lobpreis. Ich denke, in so einer Situation wären diese Dinge nicht wichtig. Ich denke, du würdest diese Schwester aufnehmen, du würdest Essen am Tisch stellen, du würdest sie in den Arm nehmen, ihr würdet zusammen weinen, ihr würdet gemeinsam beten für eure Familien, würdet einander trösten. Wir in unserem Wohlstand und unserem Stolz vergessen allzu leicht, was wirklich zentral ist. Und wir vernachlässigen allzu oft die Nächstenliebe zugunsten von unseren kleinen Unterschieden. Es sind so wie die Pharisäer, denen Jesus gesagt hat, ja, ihr verzehntet die kleinen Samen und das Kraut und das Zeug und vernachlässigt dabei die Nächstenliebe. Und er sagt, ihr hättet das tun sollen und das andere nicht lassen. Und gerade in schwierigen Zeiten sehen wir auch wieder klarer, worum es wirklich geht. Und da erkennen wir, wer unsere Geschwister sind. Und es ist dann plötzlich nicht wichtig, ob der in eine Freikirche geht oder in die Landeskirche oder sonst wohin. Wir haben Jesus, wir sind Geschwister, wollen einander tragen. Thessalonicher haben ausgeharrt und sind gewachsen in ihrer schwierigen Zeit, auch in der Liebe. Wie geht's hier? Bist du am Wachsen? Bist du am Wachsen? Bist du ein reiferer, liebevollerer, reinerer, stärkerer Mensch mit größerem Glauben als noch vor einem Jahr? Kennst du Jesus besser als noch vor einem Jahr? Bist du mehr begeistert von ihm? Bist du am Wachsen? In unserem Leben als Christen soll es eigentlich keinen Stillstand geben. Wachstum. Und wie wachsen wir? Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Wie die Reben am Weinstock bleiben. Diese beständige Beziehung mit ihm. Und uns nähern von seinem Wort. Das ist unser Futter. Und diese Verfolgung, Vers 5, sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Dass ihr würdig geachtet werdet des Reiches Gottes, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen zu vergelten, die euch durch Drangsal bedrängen und euch, den Bedrängten, durch Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in allen denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Also diese Verfolgung, oder sagen wir andersrum, die Liebe und die Treue der Thessalonicher trotz der Verfolgung, das war ein Zeichen, dass sie wirklich zu Christus gehören. Es war ein guter Test, es waren keine Schönwetterchristen. Es waren nicht einfach nur Namenschristen. Und es war ein Zeichen, dass sie seines Reiches wert sind. Und Paulus sagt hier, und deswegen werden sie verherrlicht werden mit Christus und Christus in ihnen. Und er wird ihnen ihre Treue und ihren Glauben mit seiner Ruhe vergelten. Ewigen Frieden, ewige Ruhe, ewiges Glück in Gottes Gegenwart, in der vollkommenen Beziehung mit ihm, durch Jesus Christus. Das ist der Himmel, das ist, was auf uns wartet. Jesus wird die, die sich ihm anvertraut haben, zu sich holen, wenn er wiederkommt. Beziehungsweise, wenn wir sterben, dann kommen wir zu ihm vorher. Aber Paulus sagt auch für die anderen, er sagt, das Ausharren der Thessalonicher und der Verfolgung ist auch ein Zeichen von Gottes Gericht über die Verfolger. Ein Zeichen, dass Gottes Gericht gerecht ist. Na, die Bibel sagt uns, wir persönlich, wir sollen uns nicht rächen. Wir sollen den anderen vergeben, den anderen lieben. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Das ist unser Job. Wir müssen uns über Rache und Vergeltung keine Sorgen machen. Das ist Gottes Job. Er sagt im Römerbrief Kapitel 12, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das ist auch was wir uns vor Augen halten dürfen, dass Gott vollkommen gerecht ist. Und am Ende, wenn alles gesagt und getan ist, wird vollkommene Gerechtigkeit sein. Und Gott wird richten und wenn er richtet, wird es absolut gerecht sein. Jedem das, was ihm gebührt. Es wird nichts Gutes geben, was du getan hast, was nicht belohnt wird. Und es wird auch kein Unrecht geben, was nicht gesühnt wird. Vollkommene Gerechtigkeit. Seht hier, wenn der Herr denen vergelten wird, erstens, die Christen verfolgt haben und sie bedrängen. Zweitens, im Vers 8, denen, die Gott nicht kennen. Drittens, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die gute Nachricht, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und dafür bezahlt hat. Und dass an unserer Stelle Gottes Zorn über unsere Sünden auf sich genommen hat und an unserer Stelle gestorben ist. Und dass er begraben wurde, dass er auferstanden ist und dass er heute in uns leben will. Das ist das Evangelium. Und wenn du das für dich persönlich annimmst und dich Jesus anvertraust und ihm nachfolgst, dann schenkt Gott dir erstens Barmherzigkeit. Was ist Barmherzigkeit? Barmherzigkeit ist, du kriegst was nicht, was du eigentlich verdient hast. Du kriegst eine verdiente Strafe nicht. Das ist Barmherzigkeit. Jesus hat deine Schuld getragen. Deine Sünden wurden in Jesus gerichtet. Er hat sozusagen den Strafzettel für dich bezahlt. Deswegen musst du ihn nicht mehr bezahlen. Das ist Barmherzigkeit. Aber zweitens schenkt Gott dir auch Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist unverdiente Gunst. Also du kriegst was, was du nicht verdienst. In diesem Fall Vergebung und Annahme bei Gott, den Himmel. Das ist nicht was, was du verdient hast. Das ist was, was Jesus für dich verdient hat. Aber wenn du Jesus ablehnst, dann bekommst du Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Du kriegst das, was du verdient hast. Gerechte Strafe für deine Sünden, für deine Rebellion gegen Gott, dass du sein Gesetz gebrochen hast. Und wenn du dir nicht sicher bist, kannst du mal die 10 Gebote in deinen Gedanken durchgehen. Hast du immer Gott zum Zentrum deines Lebens gemacht? Hast du immer deinen Eltern gehorcht und sie geehrt? Hast du nie gelogen? Hast du nie gestohlen? Hast du nie irgendwo habsüchtig was begehrt? Die Bibel sagt, wir sind alle schuldig, wenn wir ehrlich sind. Und Gott sagt denen, die ihn ablehnen, auch denen wird Gott vergelten. Das Wort vergelten bedeutet eigentlich auch wieder, du kriegst das, was du verdienst. Und es ist die Hölle. Ich weiß, es ist ein Wort, was man fast heute nicht mehr in den Mund nehmen darf, dieses H-Wort. Aber die Bibel lehrt es ganz klar. Und es ist auch ganz klar, Gott schickt niemanden in die Hölle. Menschen entscheiden sich selbst, in die Hölle zu gehen. Die Bibel sagt uns, deine Sünde verdammt dich. Es ist nicht Gott, es ist deine eigene Schuld. Gott hat alles getan, dass du nicht dorthin gehen musst. Er hat einen sehr hohen Preis dafür bezahlt, seinen einzigen Sohn gegeben. Für jeden Einzelnen von uns. Und Jesus sagt sozusagen, nur über meine Leiche lasse ich dich dorthin gehen. Ich will nicht, dass du verloren gehst. Gott will nicht, dass irgendwer verloren geht. Aber wenn ein Mensch stolz ist und selbstgerecht ist und rebellisch gegen Gott ist und arrogant ist und sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, Jesus, ich brauche dich nicht, ich will mein eigener Gott sein, ich will das tun, was ich will. Wenn du Jesus ablehnst, dann willst du die Hölle. Und Gott ist traurig darüber. Aber Gott wird dich nicht vergewaltigen. Er wird dir die Wahl lassen. Und dann ist es allein deine Verantwortung. Du kannst dich nicht rausreden, oh, ich habe es nicht gewusst. Nee, du hast Gottes Wort gehört heute Morgen. Und du kannst Jesus annehmen. Jetzt, heute, hier. Kannst dich retten lassen von ihm. Im Vers 9, sehr trauriger Vers eigentlich, aber Vers 9 haben wir die genaueste Definition, was Hölle ist, hier in der Bibel. Da heißt es, sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Was ist Hölle? Hölle ist Trennung von Gott und von dem, was zu ihm gehört, von dem, was er für uns bereitet hat. Alle anderen Details sind eigentlich nur Beiwerk. Aber das ist, was die Bibel sagt, wenn du Jesus ablehnst, wirst du von Gott getrennt sein. Dann wird er dir deinen Willen lassen. Und das ist eine furchtbare Realität. Die meisten Ungläubigen, die mit Jesus nichts zu tun haben wollen, denen ist gar nicht bewusst, wie viel Segen sie hier von Gott mitkriegen, den sie ablehnen, über den sie sich lustig machen. Wir leben hier unter Gottes Gnade in dieser Welt. Ich meine, die ganze Schöpfung, die ganze Schönheit, die wir sehen, Gott hat es alles für uns gemacht, für uns Menschen. Die Bibel sagt uns, Gott lässt es regnen über den Gerechten und Ungerechten. Da ist Gnade von ihm da. Die Bibel sagt uns, Gott ist Liebe. Jede Erfahrung der Liebe in dieser Welt, jedes liebevolle Wort ist eigentlich eine Reflexion von ihm. Gott ist Licht, sagt die Bibel. Also alles Helle, alles was rein ist, alles was gut ist, alles Aufbauen dieser Welt ist eine Reflexion von ihm. Gott ist Wahrheit, alles Wahre, alles Ehrliche reflektiert ihn. Gott ist Beziehung, er ist eine Dreieinigkeit. Jede Form der Beziehung in dieser Welt ist eine Reflexion von ihm. Nun stell dir eine Existenz vor, in dem das alles fehlt. Beziehungen, Licht, Wahrheit, Liebe, Schönheit. Das ist die Hölle. Jesus beschreibt es als äußerste Finsternis. Äußerste Einsamkeit. Wo Weinen und Zähneknirschen ist. Wo du getrennt bist vom Angesicht des Herrn, heißt es hier. Und dem, was er bringt. Und das macht die Hölle zur Hölle. Und da willst du nicht hin. Glaub mir das. Da wollen wir nicht hin. Und du musst nicht dorthin. Gott hat einen Ausweg bereitet. Und Jesus ist dieser Ausweg. Jesus ist der Weg in Beziehung zu Gott. Und so, wenn du noch rebellisch bist gegen Gott oder nur religiös bist und nie persönlich dich Jesus anvertraut hast, dann darf ich dich in seinem Namen anflehen heute Morgen. Tu Buße, kehr um, kehr zurück zu ihm. Und das geht einfach, indem du zu ihm betest und sagst, Jesus, ich bekenne dir, dass ich ein Sünder bin, dass ich Schuld auf mich geladen habe. Und ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast. Und ich lade dich jetzt ein, in mein Leben zu kommen. Rette mich. Und sei du der Chef in meinem Leben ab heute. Ich will dir nachfolgen. Meine größte Sorge ist, dass irgendjemand regelmäßig hierher kommt und das religiöse Christentum irgendwie spielt, die richtigen Worte gebraucht und in seinem Herzen sich nie wirklich zu Jesus bekehrt hat. Leute, Calvary Chapel oder irgendeine andere Kirche kann euch nicht retten. Jesus ist der Weg. Und es muss persönlich sein, es braucht eine persönliche Entscheidung. Weil du in eine christliche Familie geboren bist, das rettet dich nicht. Gott hat keine Enkelkinder, braucht eine persönliche Entscheidung. Weil du in der Kirche rennst, das rettet dich nicht. Wenn du getauft bist, das rettet dich nicht. Jesus rettet dich. Persönlicher Glaube an ihn, dass du es persönlich gemacht hast. Sag das, ja Jesus, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld gestorben bist. Ich will, dass es für mich gilt. Es braucht eine persönliche Entscheidung, eine persönliche Einladung. Bibel ist ganz klar, Himmel und Hölle sind Realität. Und jeder Mensch geht an einen von diesen beiden Orten oder in einen dieser beiden Zustände, wenn wir so sagen wollen. Es gibt nichts dazwischen. Und in unserer Stelle heute erinnert uns Gott wieder ganz klar daran. Also ihr Christen, wollt ihr mithelfen, den Himmel zu bevölkern und die Hölle zu entvölkern? Werdet ihr rausgehen und den Menschen um euch, die euch über den Weg laufen, euren Freunden, euren Bekannten, euren Familienmitgliedern, werdet ihr ihnen erzählen von Jesus und von dem, was er für uns getan hat. Das ist unser Auftrag. Vers 11, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft erfülle, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Ein bisschen komplizierter Satz, ich lese euch mal vor, wie es in der Neues Leben Übersetzung steht. Wir beten, dass Gott eure guten Absichten und das, was ihr aus dem Glauben heraus tut, mit seiner Kraft erfüllt. Dann wird durch euch der Name von Jesus, unserem Herrn, geehrt und ihr werdet mit ihm geehrt werden. Das alles wird möglich durch die Gnade unseres Gottes und Herrn Jesus Christus. Das ist wahres Leben. Leben, das sich zu leben lohnt. Jesus zu verherrlichen oder zu ehren mit unserem Leben und dass er verherrlicht wird in uns. Und dann mit ihm verherrlicht zu werden. Ist es das, wofür du lebst? Lass uns Kapitel 2 lesen. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lasst, noch erschreckt werdet, weder durch Geist noch durch Wort, noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Erinnert ihr euch nicht, dass ich dies zu euch sagte, als ich noch bei euch war? Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit geoffenbart wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher es jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Also die, die Jesus abgelehnt haben oder ablehnen, die glauben der Lüge. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Also der Apostel Paulus sagt hier den Thessalonichern, glaubt nicht, dass Jesus schon wiedergekommen ist. Glaubt nicht, dass der Tag des Herrn schon da ist. Er sagt, denn zuerst muss ein Abfall vom wahren Glauben stattfinden und es muss jemand auftreten, den der Paulus nennt, den Mensch der Gesetzlosigkeit. Also einer, der sich nicht um Gottes Wort schert und den Sohn des Verderbens ist ein Titel, den in der Bibel sonst nur Judas bekommen hat, der Jesus verraten hat. Und über diesen Mensch der Gesetzlosigkeit, über diesen Sohn des Verderbens wird Folgendes ausgesagt. Erstens, er widersetzt sich und überhebt sich gegen Gott und alles, was heilig ist. Zweitens, er setzt sich in den Tempel Gottes. Und da gibt es unterschiedliche Theorien, was damit gemeint ist. Könnte der Tempel des Alttestamentes sein, der damals in Jerusalem stand und der 70 nach Christus von den Römern zerstört wurde? Oder es könnte die Gemeinde oder die Kirche gemeint sein, die unter dem neuen Bund Gottes Tempel ist. 1. Korinther 3 heißt es, ihr seid der Tempel Gottes. Oder 2. Korinther 6, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Manche glauben, dass es einen zukünftigen wörtlichen Tempel geben wird, der von den Juden wieder aufgebaut wird in Jerusalem. Wobei da die Frage ist, ob man den dann noch Tempel Gottes nennen könnte. Es gibt nicht wirklich eine klare Prophezie darüber. Im Neuen Testament beziehen sich vor allem auf alttestamentliche Schriftstellen, die das glauben. Aber wer oder was ist dieser Mensch der Gesetzlosigkeit? Und wann wird er auftreten? Und wer oder was ist das, was ihn zurückhält? Wovon spricht der Paulus hier? Wenn ihr eine ehrliche, wirklich konkrete Antwort haben wollt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht wirklich. Ich finde es eine der schwierigsten Stellen im Neuen Testament.
Kann aber auch sein, dass es
schon da ist. Ja, manche glauben das. Paulus sagt hier, ich habe es euch gesagt, als ich bei euch war. Und er sagt, ihr wisst es, was ihn zurückhält. Problem ist, wir wissen es nicht. Wir haben nicht gehört, was der Paulus den Thessalonichern erklärt hat. Und das ist ein Grund, warum ich das relativ schnell mit euch durchgelesen habe. Weil ich habe in den letzten Wochen, wo ich das studiert habe, mindestens 10 verschiedene Auslegungen gefunden, was Bibelstudenten, Bibellehrer glauben, was das hier bedeutet. Und ganz ehrlich gesagt, ich persönlich habe es noch nicht genug für mich selbst studiert, um euch eine letztendliche Antwort zu geben oder um persönlich eine Überzeugung gefunden zu haben von der Bibel her. Ich bräuchte wahrscheinlich noch ein paar Monate, bis ich aus der Bibel zu meiner eigenen Meinung komme. Ich meine, ich könnte euch jetzt irgendwas wiederkäuen, was andere gesagt haben oder was andere mir gelehrt haben und sagen, ja, ist doch klar, so ist es. Aber es wäre nicht wirklich ehrlich. Und das wollen wir nicht tun, oder? Wir wollen nicht einfach das nachplappern, was wir von anderen gehört haben. Ich habe mal in einem Buch was gelesen vor längerer Zeit, was mich sehr überführt hat. Da hat ein Professor eines theologischen Seminars geschrieben, über die Jahre habe ich beobachtet, dass die Mehrzahl dessen, was Christen glauben, nicht ihrem eigenen geduldigen und sorgfältigen Bibelstudium entspringt. Die Mehrzahl der Christen vertraut dem, was ihren Glauben ausmacht, weil gottesfürchtige und angesehene Lehrer ihnen gesagt haben, es würde stimmen. Also wir keuen einfach das wieder, was uns andere über die Bibel gesagt haben, aber wir haben es nie selber studiert und nicht wirklich nachgeprüft. Und es hat mich überführt. Wir tun das oft, ne, dass wir einfach Dinge wiederkäuen. Aber ich will die Bibel selber studieren und von Gott allein, von Gottes Wort allein zu meiner Überzeugung kommen. Und dazu muss man mal die Argumente kennen für verschiedene Sichtweisen und dann gucken, die Bibel gut kennen. Deswegen, jeder Christ muss die Bibel lesen, von vorn bis hinten. Ich persönlich versuche in einem Jahr immer die Bibel komplett durchzulesen. Das müsst ihr tun. Sonst seid ihr unfähig zu prüfen, sonst, ich meine, dann stehen wir ohne Erkenntnis da. Ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Ich möchte euch ermutigen, selber die Bibel zu studieren. Und nicht einfach das zu glauben, was ich euch hier erzähle. Prüft es. Prüft alles, haben wir letzte Woche gelesen. Studiert die Bibel selber. Bildet euch eure eigene Meinung aus der Bibel. Also ich werde euch heute nicht meine absolute Meinung und was diese Stelle heißt, erklären, weil ich selber noch nicht an dem Punkt bin, wo ich völlig überzeugt bin von der einen oder anderen Sichtweise. Was ich tun werde, ich werde euch so einige Theorien kurz vorstellen. Die meisten bezeichnen diesen Menschen der Gesetzlosigkeit als den Antichristen. Habt ihr sicher schon gehört, ne? Der Antichrist. gibt viele verschiedene Theorien, viele Spekulationen auch, wer dieser Antichrist sei. Es gibt viele heute, die sagen, er lebt heute. Hitler, Mussolini, Napoleon, Saddam Hussein, Gorbatschow, der Papst, Bill Gates, irgendein zukünftiger Herrscher, die haben alle das gemeinsam, dass Leute zu verschiedenen Zeiten behauptet haben, die wären der Antichrist. Und immer wieder treten so Prophetielehrer auf, die sagen, der Antichrist lebt heute. Kann sein, kann auch nicht sein, ich weiß es nicht. Beispiel. Hier ist einer, der hat geschrieben, es gibt keinen Zweifel, dass der Antichrist schon geboren ist. Er ist schon fest etabliert in seinen frühen Jahren. Wenn er zur Reife gelangt ist, wird er absolute Macht erlangen. Wer hat es geschrieben? Einer der heutigen Prophetielehrer? Klingt so, oder? Aber wisst ihr, wer es geschrieben hat? Der Martin von Tours. Der hat 397 nach Christus gelebt. Also Christen hatten schon lange Zeit diese Idee, dass der Antichrist schon unter ihnen lebt. Und naja, vielleicht war das so. Ich habe eine Auslegung gehört, der hat gesagt, in jeder Generation gibt es einen Antichristen. Wer oder was ist dieser Mensch der Gesetzlosigkeit? Wann wird er auftreten? Was ist es, was ihn zurückhält? Wovon spricht Paulus hier? Gute Frage, ne? Schwierigkeit in der Interpretation ist, dass es in der Bibel viele Stellen gibt, wo von bösen Typen oder bösen Personen die Rede ist. Also in Daniel 7 gibt es so einen, in Daniel 8, in Daniel 9, in Daniel 11. Verschiedene, die da beschrieben werden. Dann haben wir in der Offenbarung, Kapitel 13, das Tier, eigentlich zwei Tiere finden wir dort, die Personen repräsentieren. Dann haben wir den ersten, zweiten Johannesbrief, da ist von dem Antichristen oder mehreren Antichristen die Rede. Wir haben die Stelle hier, Sohn der Gesetzlosigkeit. Manche glauben auch, dass das Gräuel der Verwüstung in Matthäus 24 darüber spricht. Große Frage ist, welche Stellen sprechen über dieselbe Person oder dieselbe Sache und welche Stellen sprechen über unterschiedliche Dinge. Manche Ausleger glauben, dass alle diese Bibelstellen über dieselbe Person sprechen. Und das kann sein. Es kann aber genauso sein, dass das nicht stimmt. Und dass sie sich dadurch irgendwie eine Fantasiefigur zusammenbasteln. Dass es vielleicht von unterschiedlichen Personen spricht, die zu unterschiedlichen Zeiten gelebt und gehandelt haben. Persönlich glaube zum Beispiel, dass das kleine Horn, was wir in Daniel 8 sehen, sich auf den syrischen Herrscher Antiochus Epiphanes bezieht, der in der Zeit zwischen Neuem Testament und Altem Testament gelebt hat. Und das ist was wohl die meisten übereinstimmen. Ich glaube, dass das Gräuel der Verwüstung vom Kontext her sich auf Jerusalem bezieht, 70 nach Christus, als Jerusalem zerstört wurde. Interessant, Antichrist, das Wort Antichrist, die einzige Stelle, wo das vorkommt, ist im Johannesbrief, in den zwei Johannesbriefen eigentlich. Aber Johannes ist der Einzige, der dieses Wort gebraucht. 1. Johannes 2,18, da sagt er, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Also Johannes sagt sogar, dass es nicht nur einen gibt, sondern dass viele aufgetreten sind. Und er sagt, dass sie außer Gemeinde gekommen sind. Sie kommen von uns, aber sie waren nicht von uns. Das waren solche Wölfe in Schafspelzen. Das waren so falsche Propheten. Und die waren zur Zeit des Johannes, als er seinen Johannesbrief geschrieben hat, am Leben. Und er sagt, es ist die letzte Stunde. Wahrscheinlich die letzte Stunde des alttestamentlichen Judentums, damit gemein. 1. Johannes 2,22 ist die zweite Stelle. Da heißt es, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, dass Jesus der Messias ist. Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also der leugnet, dass Jesus der Messias ist und die Einheit von Vater und Sohn. 2. Johannes 7 ist die dritte Stelle, wo es vorkommt. Da heißt es, viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Christus als im Fleisch gekommen bekennen. Also wieder viele. Und dann sagt er, dies ist der Verführer und der Antichrist. Also er schreibt hier nicht von einer einzelnen Person. Er sagt hier, das sind die, die leugnen, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Also das ist offensichtlich biblisch gesehen das, was das Wort Antichrist beschreibt, nämlich falsche Lehrer, falsche Propheten, die entweder die Menschlichkeit Jesu oder die Göttlichkeit Jesu verleugnen. Und es passt zu dem, was Jesus in Matthäus 24 über die Zeit vor der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus gesagt hat. Er hat gesagt, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Wird es den Antichristen geben, der sozusagen die Antichristen personifiziert, den letztendlichen Antichristen? Wer weiß? Ausleger sind da sehr geteilt. Ich würde sagen, aus Johannes, aus der Stelle, wo der Begriff Antichrist vorkommt, alleine kann man sicher nicht ableiten. Aber dann ist halt die Frage, welche anderen Stellen identifiziert man auch mit diesem Antichristen? Das ist die Schwierigkeit der Interpretation, dass es eben viele Stellen gibt. Unser Mensch der Gesetzlosigkeit hier ist sicher ein Antichrist in dem Sinn dieses Wortes, dass er gegen Christus ist. Wird nicht ausdrücklich gesagt hier, dass er ein falscher Prophet ist. Was gesagt wird, auf jeden Fall ist er ein Lügner. Er macht sich selbst zu Gott. Weiß nicht genau. Kirchenväter haben dazu tendiert, auch hier den Antichristen zu sehen. Oder einen Antichristen zu sehen zumindest. Wie ist es mit dem Tier in der Offenbarung? Was interessant ist, im Gegensatz zu dem Antichristen, der im 1. und 2. Johannesbrief beschrieben wird, der eher so eine kirchliche, religiöse Person ist, falscher Lehrer ist, ist das Tier in der Offenbarung eher ein politischer Leiter, wenn wir das lesen. Nicht unbedingt ein Irrlehrer. Da gibt es ein zweites Tier, das ist der falsche Prophet, der ist dann ein Irrlehrer. Ich finde es auch interessant, dass in der Offenbarung, die ja auch der Johannes geschrieben hat, dass er nicht sagt, das ist der Antichrist. Ich meine, das war sein Begriff, den er verwendet hat, dass er nicht sagt, okay, das ist Antichrist oder das ist dasselbe. Das macht mich persönlich eher skeptisch, ob das Tier in der Offenbarung und der Antichrist in Johannes dieselbe Person ist. Aber es gibt wieder andere, die anderer Meinung sind. Ich weiß nicht genau, ob dieser Mensch der Gesetzlosigkeit hier dasselbe ist wie der Antichrist. Die meisten Kirchenväter, wie gesagt, haben gesagt, ja. Und ich meine, alle diese Typen, die wir in der Bibel sehen, sind Antichristen in einem bestimmten Sinn. Sie vom Teufel inspiriert sind und vom Teufel gebraucht sind. Also ihr seht schon, ich bin noch nicht voll im Reinen. Ich schmeiße euch hier einfach so ein paar Gedanken vor die Füße und ermutige euch selber zu studieren. Ich bin selber noch nicht am Ende. So, ganz zum Schluss einfach einige Interpretationen. Wer oder was ist dieser Mensch der Gesetzlosigkeit? Wann wird er auftreten? Wer oder was ist das, was ihn zurückhält? Es gibt sehr verschiedene Interpretationen, wenn es zu den Details kommt. Aber ich klassifiziere die Auslegungen mal in drei große Gruppen. Prinzipiell gibt es diejenigen, die das Ganze in die Zeit vor dem Fall Jerusalem 70 nach Christus einordnen. Und da gibt es wieder verschiedene Theorien, wer dieser Mensch der Gesetzlosigkeit gewesen sei. Eine sagt, dass es Johannes von Giscala war. Das war der Leiter der Widerstandskämpfer gegen Rom, die sich im Tempel in Jerusalem verschanzt haben, als Jerusalem von den Römern belagert wurde. Und es war ein brutaler Kerl, der hat den Hohenpriester und die Priester umbringen lassen, weil die waren gegen den Krieg, gegen den Aufstand gegen Rom. Und also diese Auslegung würde sagen, dass die Priester, die den Krieg mit den Römern nicht wollten, dass es die waren, die hier aus dem Weg geräumt wurden, die das gehindert haben, diese Gesetzlosigkeit. Und dieser Johannes, der hat sich als Retter präsentiert vor den Römern, also durchaus so als ein falscher Messias, hat viele gotteslästerliche Dinge getan. Das ist eine Theorie. Wisst ihr, eine Gruppe, die rein ist in die Zeit 70 nach Christus an. Zweite sind die, die unsere Bibelstelle heute nach dem Fall des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert einordnen. Frühen Kirchenväter haben das getan. Die haben sich auf Daniel 7, Verse 23 bis 25 berufen und gesagt, es spricht hier über dieselbe Sache. Und die haben das Erscheinen des Antichristen bald nach dem Fall des Römischen Reiches erwartet. Und ihre Auslegung war, dass sie gesagt haben, das Römische Reich ist das, was die Gesetzlosigkeit zurückhält. Und sie haben aber nicht spezifiziert wirklich, wer dieser Antichrist oder was dieser Antichrist oder dieser Mensch der Gesetzlosigkeit ist. Praktisch alle Reformatoren haben sich dann da dran gehängt und diese Interpretation übernommen und haben es aber dann spezifisch gesagt, wer Antichrist ist. Und zwar haben sie gesagt, das ist der Papst der katholischen Kirche, haben das Papstamt mit diesem Antichrist identifiziert. Und manche heutige Ausleger erwarten, dass der letzte Papst bei der Wiederkunft Jesu dieser Antichrist sein wird. Und das bringt uns zur dritten Gruppe der Interpretation, und das sind die, die einen zukünftigen Antichristen erwarten, von denen viele glauben, dass er heute schon irgendwo am Leben ist. Reihen das zeitlich meist direkt vor der Wiederkunft Jesu ein. Und da gibt es die Dispensationalisten, das sind die, die die Wiederkunft Jesu in zwei Stufen sehen und dazwischen ein tausendjähriges Reich. Die sagen, der Antichrist wird kommen nach der Entrückung der Gemeinde. Und dann die meisten anderen sehen es zeitlich eingereiht in Offenbarung Kapitel 20, diese Stelle, wo Satan, der gebunden war, für eine kurze Zeit losgelassen wird. Sagen sie, okay, dann tritt dieser Antichrist auf, der vom Satan inspiriert ist. Und der das Ganze zurückhält, ist der Heilige Geist bzw. Gott selbst, laut dieser Interpretation. Soweit meine Auslegung zu dieser Stelle. Ich möchte einfach, dass ihr euch bewusst seid, dass es verschiedene Interpretationen und verschiedene Auslegungen gibt dazu. Ich möchte auch sagen, dass es ein Randbereich unseres Glaubens ist, wer dieser Antichrist oder dieser Mensch der Gesetzlosigkeit ist. Das ist nichts, wo Christen sich spalten sollten drüber, ist kein Test für wahres Christsein oder die wahre Lehre. Seid barmherzig miteinander und mit denen, die es vielleicht anders sehen, als ihr das seht. Und studiert es selbst, kommt zu eurer eigenen Überzeugung, aus Gottes Wort. Als Anwendung nehme ich mir mit von unserem Bibelabschnitt heute Morgen. Erstens, seid wachsam. Es gibt viele Antichristen, viele falsche Lehrer, auch in unserer Zeit. Lasst euch nicht irgendwie von großen Worten und Zeichen und Wundern verführen. Nur weil einer Zeichen und Wunder tut, heißt noch lange nicht, dass er von Gott ist. Der Teufel kann es auch ganz gut nachmachen. So hat so ein Kostüm, Engel des Lichts. Schnallen ziemlich wenige. Und das zweite Punkt, den ich mir von heute mitnehme, wir haben heute wieder sehr scharf, in großer Klarheit diesen Kontrast gesehen zwischen denen, die Jesus nachfolgen und denen, die die Christen verfolgen. Zwischen denen, die dem Evangelium gehorchen und denen, die das Evangelium ablehnen. Zwischen denen, die der Wahrheit glauben und denen, die der Lüge glauben. Denen, die klar sehen und denen, die getäuscht werden. Himmel und Hölle. Gott kennen, von ihm getrennt sein. Zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du in der rechten Beziehung mit Gott? Das ist die wichtigste Frage, die es überhaupt gibt im Leben eines Menschen. Und dann die zweite Herausforderung für uns natürlich, werden wir es weitererzählen und Menschen mit in den Himmel nehmen. Das ist unser Auftrag als Christen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Selbst wenn wir mit unseren kleinen Hirnen nicht immer alles gleich verstehen. Aber wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es Wahrheit ist. Du bist die Wahrheit. Und ich danke dir, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten. und dass wir das ganz klar und ganz sicher wissen. Wir dürfen wissen, wie wir in Gemeinschaft mit dir kommen dürfen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns zu Lichtern machst, dass du uns zu solchen machst, die klar sehen und zu solchen, die auch einfach fähig sind, klar deine frohe Botschaft, gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, weiterzuerzählen. Und Vater, dass wir nicht getäuscht werden, dass wir nicht abgelenkt werden von dem, was wirklich zählt. Ich bitte dich für alle von uns, die gerade durch eine schwierige Zeit gehen, dass wir ausharren wie die Thessalonicher, dass wir im Glauben an dir festhalten und dass wir wachsen in unserem Glauben, in unserer geistlichen Reife und in der Liebe zueinander und zu allen Menschen. Begleite uns und stärke uns dazu, Vater. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.